Herzlich willkommen beim Familienrat mit Katja Saalfrank,
dem Familienpodcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin in eigener Praxis, Autorin und Mutter von 4 Söhnen.
Und ich bin Bob Blume, Lehrer, Bildungsinfluencer, Podcaster und Familienvater.
Wir treffen uns hier jeden Montag und beantworten eure Fragen rund um Erziehung, Beziehung und den Alltag mit Groß und Klein.
Danke fürs Einschalten und viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zum Familienrat-Podcast mit Katja Saalfrank und Bob Blume.
Hi.
Hi. Ich habe mir erlaubt, heute die Anmod komplett zu machen.
Ja, ich habe mich ein bisschen übergangen gefühlt, aber I get over it.
Ach, tut mir leid.
Nee, also ich werde irgendwie werde ich damit klarkommen. Schnief, Schluchz.
Och,
ich genieße das gerade sehr, eigentlich eine für das Wetter schöne Laune zu haben. Wir hatten es ja davon, dass der Herbst langsam anklopft und die Blätter von den Bäumen, das finde ich ganz wunderschön. Natur finde ich immer gut. Aber die Region Ortenau, wo ich ja wohne, ist so ein Wolkenkessel manchmal. Das führt dazu, dass es im Sommer sehr warm ist, manchmal auch wirklich zu warm. Und wenn der Herbst langsam reinkommt, dann gehen die Wolken gar nicht mehr weg. Und dann spüre ich auf der einen Seite immer, wie unglaublich gut mir das tut, wenn die Sonne mal so rauskommt. Ja, ist wirklich, also dann habe ich direkt den Finger am Knopf und mache die Musik ran. Ich habe so Playlists gerade immer da, so einen Favoritenmix, wo ich dann irgendwie so erhabene Lieder drauf habe. Und auf der anderen Seite bin ich schon auch so in der Tendenz so, dass mich das dann bedrückt. Aber gerade bedrückt es mich nicht und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir uns sehen, ehrlich gesagt.
Wie schön, das freut mich ja. Ich freue mich jetzt auch auf unser Gespräch und also ich finde, der klopft nicht an, der Herbst. Das ist schon eher so ein Hämmern.
Der schon, hat, ja.
Und hat schon einen Fuß in der Tür. Jetzt kommt es drauf an, wie viel Kraft wenden wir auf, um uns innerlich dagegen zu stemmen und oder schaffen wir es, die Tür auch zu öffnen und zu sagen, ach guck mal, da ist er wieder. Und es hat ja auch irgendwie was Beruhigendes, finde ich, dass diese Jahreszeiten kommen und gehen. Und das finde ich total schön. Ich habe mich neulich mit einer Nachbarin unterhalten und wir haben über das Wetter gesprochen. Man denkt ja immer, es ist so oberflächlich, ne, das Wetter. Und gleichzeitig leben wir ja im Wetter und in der Atmosphäre und es ist eigentlich gar nicht oberflächlich. Und da haben wir beide irgendwie festgestellt, wie sehr wir die Sonne lieben und dass es so schön ist, auch in Italien zu sein und in Ländern, wo eben diese Jahreszeiten gar nicht so spürbar werden. Und auf der anderen Seite, wie gut es ist, dass wir ja doch beide auch jetzt in Berlin leben und dass es auch irgendwie was Schönes hat, sozusagen diese Jahreszeiten mitzuerleben. Und ich finde das zum Beispiel in den Waldorf-Einrichtungen, da kommst du ja, glaube ich, auch her, wenn ich mich richtig erinnere. In der Spielgruppe ganz früher habe ich das mitbekommen, da gab es diese Jahreszeitentische und das eben auch dann zu Hause zu leben irgendwie, Kastanien zu sammeln, die zu verarbeiten, Blätter zu sammeln, vielleicht Fensterbilder zu machen, so langsam überzugehen in die Zeit des Lichts und da auch so ein bisschen zur Ruhe zu kommen, mehr Zeit zu Hause zu haben, sich wärmer anziehen zu müssen, wenn man rausgeht und so weiter. Das hat ja auch was wahnsinnig Gemütliches.
Ich musste gerade noch an drei Sachen denken. Erstens das Hämmern des Herbstes. Es war tatsächlich so, dass vor, ich weiß nicht, 2-3 Wochen wir den letzten Tag in unserem kleinen süßen Schwimmbad waren, an einem Samstag, 25 Grad. Und weil wir wussten, am Sonntag wird das Wetter wohl nicht mehr ganz so gut. Aber es war wirklich so, wir waren im Schwimmbad, wir an einem Samstag, Sonntag aufgewacht und es brach wirklich über uns herein. Ja, also wirklich, das war, wie du es gesagt hast, der Herbst kam mit dem Vorschlaghammer. Und dann ist es aber so, dass du total recht hast, dass sozusagen dieses sich drauf einlassen, diese Haltung zu haben, dass mir das selber auffällt. Also dass man sozusagen nicht dem draußen Essen und Grillen hinterher weint, sondern quasi so eine Kakao-Hühnersuppen Haltung dann langsam annimmt, weil das ja auch schön ist. Ja, draußen ist irgendwie eklig mal oder vielleicht findet jemand den Regen auch toll, habe ich auch schon gehört. Aber jedenfalls macht man sich's kuschelig und kann sich ja auch total schön machen. Da ist meine Frau total hilfreich, weil die kommt ja, die ist ja Erzieherin und die macht mit den Kindern eben ganz viele solche Sachen. Und wir waren jetzt letztens spazieren wieder und dann sammelt die Sachen zusammen mit meiner Tochter und die machen dann zum Beispiel so Kränze oder wie du es gesagt hast, so Fensterbilder und so, auch eben für uns, ja. Und das macht es mir, habe ich das Gefühl, dann auch einfacher, in so diese andere Stimmung reinzukommen.
Ja. Ja, ich muss ja sagen, dass ich, es klingt immer bei mir alles so schön, es ist nicht so, dass ich das nicht gerne gemacht habe zu basteln, aber es muss leicht sein. Mhm. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der dann so ganz komplizierte, komplexe Sachen irgendwie macht und das alles so mit ganz viel Liebe dekoriert. Es ist eher so ein Kastanienmännchen, was dann auch eine Giraffe sein könnte oder so, wo man nicht so genau weiß, was kommt da raus. Aber ich finde eben auch, das so zu begreifen, wir hatten es letzte Mal so gesagt, ne, wenn man in der Natur ist und es so mitlebt, aber das eben auch zu Hause zu machen und zu gucken, was sind eigentlich die Früchte der Erde jetzt, wie verändert die sich und das reinzunehmen. Und ich kann mir es gut vorstellen, wie du es meinst, auch dieses, dass dir das einfacher macht, weil sich eben die Umgebung verändert und weil wir eben auch im Außen dann Referenzpunkte haben, wo was passiert gerade. Mhm. Ja, und sich da mitnehmen zu lassen, das finde ich eigentlich ganz schön und ich bin froh, dass ich es nicht mehr selbst sozusagen das gestalten muss, so diese Umgebung. Weil das, wenn man das gerne macht und wenn es einem leicht von der Hand geht, wie das bei deiner Frau zu sein scheint, dann ist das toll. Und für dich ist es toll, weil du kannst dich mitnehmen lassen und gleichzeitig das dann aber auch zu machen. Also ich backe auch heute noch gerne mal die Weihnachtssachen und so. Und ab und zu hole ich die auch alleine dann raus und kennzeichne die Wohnung. Aber ich finde es auch entlastend, irgendwie das nicht mehr machen zu müssen. Ja.
Ich habe nicht viel gebastelt. Das Einzige, wo ich wirklich mal in Bastellaune war, war in der Zeit, als ich geangelt habe. Mhm. Und ich habe zum Beispiel mal geangelt am Bodensee. Und das ist mir deshalb in Erinnerung gekommen, weil ich dort am Bodensee das erste Mal absichtlich zu spät gekommen bin, einfach nur, weil ich wissen wollte, wie reagieren meine Eltern, wenn ich zum abgemachten Zeitpunkt nicht mehr da bin. So, und die Hörerinnen denken jetzt, was war das denn für eine Überleitung?
Ja, Katja denkt das auch.
Es war eine, denn es geht genau um diese Sache, Absprachen bei Teenagern beziehungsweise Unzuverlässigkeit. Mhm. Pia schreibt, liebe Katja, lieber Bob, vielen Dank für euren tollen Podcast. Als Stiefmutter war der Perspektivwechsel und die Beziehungsarbeit für mich Gold wert. Dazu habt ihr mir immer wieder tolle Anstöße gegeben. Zu unserer Situation. Wir leben in einer Stieffamilie. Mein Mann, seine zwei Söhne Quentin, fast 18 und Fenno, 15 und ich. Quentin lebt seit 4 Jahren und Fenno seit einem Jahr 100% bei uns. Der Kontakt zur Mutter ist seit dem Umzug kaum vorhanden. Seit 7 Jahren sind Ludger und ich ein Paar. Quentin hatte eine schwierige Zeit, als er vor 4 Jahren zu uns zog. Schulwechsel, Stadtwechsel und das mitten in der Corona-Zeit. Zudem ein Abschied mit viel Ablehnung auf Seiten seiner Mutter. Nach vielen Gesprächen, Geduld, Zeit und Klassenwechsel geht es Quentin nun gut. Er hat viel Lebensfreude, treibt Sport, trifft sich mit Freunden. Quentin und ich, aber vor allem Quentin und Ludger, haben eine sehr innige Beziehung. Was uns allerdings immer wieder in die Verzweiflung treibt, ist, dass Quentin sich nicht an Abmachungen hält. Insbesondere, wenn wir nicht da sind oder wenn Freunde im Haus sind. Katzentoilette sauber machen, nach Hause kommen, Bescheid sagen, wo er ist. Zum Teil mit kostspieligen Konsequenzen. Dann wird auch schon mal die Schule geschwänzt und Gras geraucht. Er geht auch einfach aus dem Haus oder bleibt weg, ohne zu sagen, wo er ist. Und wir sind nicht übermäßig streng. Das hat Quentin uns auch bestätigt. Wir sprechen dann mit ihm, sagen, dass wir uns Sorgen machen, wenn er den ganzen Tag nicht da ist und sagen, dass auch wir, in Anführungsstrichen Eltern, einander Bescheid sagen, wenn einer später nach Hause kommt. Aber wir reden gefühlt gegen eine Wand. Streichen von Privilegien wie Zuschüsse für Urlaub mit Freunden erweist sich ebenfalls als wirkungslos. Erwarten wir zu viel von Quentin? Was passiert in solchen Situationen? Wie können wir Grenzen setzen, ohne die Beziehung zu gefährden? Vor allem mir fällt es schwer, zu lange böse auf ihn zu sein. Hat er mit Vergeben und Liebgehabt werden, wie man ist, nicht immer gute Erfahrungen gemacht? Gleichzeitig fühle ich mich manchmal nicht ernst genommen. Vielen Dank fürs Durchdenken und für die Impulse. Gruß, Ludger und Pia. PS, bitte nennt mich nicht Bonusmutter, den Begriff mag ich nicht. Okay, also erstmal Ludger, Pia, Quentin und auch Fenno, von dem jetzt gar nicht so die Rede ist, sind natürlich alles eigentlich andere Namen. aber die Situation wurde uns zugespielt.
Also es geht um eine Familie, sagen wir jetzt mal so, mit einer Vorgeschichte und mit zwei Kindern, zwei Jugendlichen, 18 und 15. So.
Genau.
Und wir reden über den 18-Jährigen.
Ja, fast 18. Ganz
18.
Wichtig.
Oh,
fast
18. Siehst du, das habe ich überhört.
Denn ich glaube, na, wenn das fast da nicht stehen würde, dann könnten wir da auch drüber sprechen. Aber wenn er Nummer 18 wäre, dann wird die Situation nochmal anders sein, würde ich sagen.
Ach so?
Na, nicht?
Also.
Also wenn er 18 ist, ist er 18, dann ist er erwachsen, dann wohnt er da zwar noch, aber mit 18 darf man auch Gras rauchen, da brauchst du nicht Bescheid sagen. Also das ist dann vielleicht nicht nett, aber ich finde schon mit 17 ist es noch eine Spur was anderes.
Oh. Bob, ich bin mal sehr gespannt, wenn wir uns in ein paar Jahren, deine Tochter ist ja noch ein bisschen jünger, aber wenn wir das in 10 Jahren noch haben, diesen Podcast, und wir dann über deine Erfahrungen sprechen. Zum einen hat ja jetzt Pia nicht gesagt, mein 17-Jähriger, sondern fast 18. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass es für sie jetzt nicht so einen großen Unterschied macht.
Okay.
Und zum Zweiten klingt das ja alles sehr, sehr einfach. Also es klingt ja so, ja, dann ist der erwachsen und da wohnt der da zwar noch, aber du, ganz ehrlich, da fängt es dann erst an. Weil die Frage ja ist, natürlich ist dann ein Jugendlicher volljährig, aber die Frage ist ja nicht nur, wann ist ein Mann ein Mann, sondern wann ist ein Erwachsener ein Erwachsener.
Ja, klar. Ja? Aber ich fall mal ganz kurz aus der Rolle, weil ich schon im Vorgespräch auch zu Katja gesagt habe, ich bin gespannt, was sie sagt, weil ich eben tatsächlich ja keine direkten Erfahrungen mit, also meine Tochter ist einfach noch nicht so alt. Aber ich fall aus der Rolle, indem ich sage, als ich 18 war, da hatte ich eine Freundin, NRW ist groß, aber da muss ich eine Dreiviertelstunde hinfahren. Es war eine ganz komplizierte Beziehung. Und ich bin, manchmal habe ich meiner Mutter gesagt, ich bin jetzt weg, bin in meinen gelben Golf, so eine Art Postauto gestiegen, dahin gefahren und irgendwann wiedergekommen. Und ich weiß nicht wann, aber Jahre später habe ich zu meiner Mutter gesagt, und nochmal, das lässt sich überhaupt nicht verallgemeinern, und ich spreche jetzt einfach nur von der Erfahrung, von meiner persönlichen Erfahrung. Ich weiß gar nicht, ob Jahre später oder Monate später, jedenfalls habe ich meiner Mutter gesagt, und die wusste gar nicht, dass die meine Freundin ist und da ich dahin fahre, dass ich ihr unglaublich dankbar war, mich nicht vor ihr rechtfertigen zu müssen und dass sie nicht nachgefragt hat. Und dieses Nicht-Nachfragen, und ich meine, da ticken Leute ja auch anders, hat dazu geführt, dass ich ihr das Vertrauen dann schenken konnte, als ich bereit war, ihr zu sagen, ne, Wochen später, übrigens, ich fahre gerade immer nach Lünen.
Oh.
Und da wohnt jemand,
der mir wichtig ist.
Der mir wichtig ist. Ja.
Du hast schon
also
ganz
nochmal,
viele
das
Antworten.
Kann man nicht übertragen.
Ja, doch. Ich finde schon, dass du ganz, ganz viele Antworten gegeben hast. Und es geht ja nicht darum, das zu übertragen, sondern hier Gedanken zu sammeln und auch Erfahrungen zu teilen. Also ich finde, da steckt ganz viel drin irgendwie, ne? Was du jetzt gerade gesagt hast. Und natürlich hast du eine andere Autonomie mit 18. Du hast gerade den Führerschein angesprochen. Das ist mit 15, 16, 17, 18 noch anders, ne? Aber du sprichst eine Zeit an oder sprichst einen Aspekt an, der zu dieser Zeit gehört, nämlich einen eigenen Raum für sich neu zu begreifen, zu entdecken, zu gestalten, der eben oft damit einhergeht, dass man sich an bestimmte Absprachen, die wir getroffen haben auf der Erwachsenenebene, die auch unter Erwachsenen im Übrigen, ja, da hat Pia ja völlig recht, gut funktionieren und auch maßgeblich sind für eine Beziehung auf der Erwachsenenebene, und trotzdem eben nicht zu vergessen, dass diese Räume so ein Stück mit dazugehören und dass es eben, ja, dass wir uns das wünschen können, dass wir wissen, wo die Kinder sind, und gleichzeitig es immer wieder zu diesen Situationen kommen wird, dass wir nicht alles wissen und auch nicht alles wissen sollten, vielleicht auch gar nicht alles wissen wollen, dass wir da so ein bisschen loslassen dürfen und in diesem Pendel zwischen, ich bin in Gedanken bei dir, ich denke dich mit, ich fühle dich mit, ich nehme wahr, dass wir Sachen besprochen haben, die gerade scheinbar ignoriert werden oder dass eine andere Entscheidung getroffen wird, und das eben dieser Zeit zuzurechnen, zum einen, und zum anderen, und das finde ich einen wichtigen Punkt, den Pia gesagt hat, dass sie sagt, sie fühlt sich nicht ernst genommen. Ja, und das empfinde ich zum Beispiel in der Zeit mit Jugendlichen immer wieder auch als eine große Herausforderung, weil wir mit unseren eigenen Themen uns auseinandersetzen müssen. Ja, weil wann würde sie sich ernst genommen fühlen Also das finde ich eine spannende Frage. Was ist der Referenzpunkt dafür? Soll Quentin dann sagen, ich höre dich, ich kann aber gerade nicht, ich höre dich, ich will aber gerade nicht? Also woran würde sie sich ernst genommen fühlen? Oder wenn er sagen würde, ja stimmt, hast recht, habe ich nicht gemacht, mache ich jetzt. Ja, also das ist so, finde ich, nochmal zu Ende gedacht und gefühlt, was ist da? Und dann wird irgendwie deutlich, dass es doch auch viel mit uns selbst zu tun hat, dass wir uns nicht ernst genommen gefühlt haben von dem anderen, von dem Jugendlichen. Und sich selbst ernst zu nehmen, ist ja erstmal das Wichtigste. Also eine Sorge ernst zu nehmen, eine Sorge wahrzunehmen und nicht von dem anderen zu verlangen, dass er etwas tut, damit es mir besser geht. Und warte ganz kurz, ich sehe, du willst auch was sagen. Jetzt mal ganz kurz den Gedanken zu Ende. Und an der Stelle auch nochmal sich selbst den Fokus auch in die eigene Biografie zu legen und nochmal zu gucken, woher kenne ich denn dieses Gefühl, nicht ernst genommen zu werden? Weil dann kommen auch unter Umständen nochmal andere Gefühle hoch, wie Ärger, wie Schmerz, wie Trauer. Und die rutschen einem dann in diese Beziehung zu dem Erwachsenen oder zu dem heranwachsenden Jugendlichen mit rein. Das heißt nicht, dass die nicht auch da entstehen können. Und gleichzeitig, glaube ich, hilft es sehr, das zu sortieren.
Ich musste gerade an eine Kurzgeschichte denken, die man immer mal so in der 9., 10. Klasse liest. Die heißt Schönes goldenes Haar, ein Pärchen. Der Vater interessiert sich überhaupt nicht, was oben abgeht. Die Mutter ist die ganze Zeit mehr oder weniger zittrig. Was macht die Tochter da oben? Ich glaube, die hat auch Besuch. Und letzten Endes ist eine Erkenntnis, dass die Mutter sich so sehr Sorge macht, dass die Tochter gerade Besuch empfängt, weil sie auch mal Besuch empfangen hat und jetzt diesen Idioten von Ehemann da sitzen hat. Da musste ich nicht deshalb dran denken, weil das irgendwie übertragbar wäre, sondern weil die eigene Lebensbiografie ja sehr stark prägend dafür ist, was man auch vielleicht für Ängste in Bezug auf die Kinder hat. Ne? Also wenn ich mir darüber Gedanken mache, was ich so mit 16, 17, 18 gemacht habe, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass diese Sorge sich dann auch überträgt, so nach dem Motto, nicht, dass meine Tochter teilweise so einen Quatsch macht wie ich in dem Alter.
Ja, warte ganz kurz, da ist ja noch eine Dimension dabei, ne? Also wenn du jetzt das so beschreibst, ich kenne die Geschichte nicht, aber wenn du sozusagen so klare Worte findest und sagst, dass sie jetzt da sozusagen einen Menschen sitzen hat, mit dem sie offensichtlich vielleicht nicht glücklich ist, ja?
Überhaupt nicht
ja,
glücklich.
Ja, genau, dann redet sie ja über ihr eigenes Unglück. Und sie redet nicht über das, was da oben gerade passiert. Und sie ist auch eigentlich nicht mehr bei ihrer Sorge der Tochter gegenüber, sondern sie ist eigentlich bei ihrer eigenen Trauer und bei ihrer eigenen Geschichte, dass sie unglücklich ist im Grunde. Und dass das vielleicht so was wie ein Scheideweg war, ja.
Aber die andere Sache ist, eine Frage, die man schwer beantworten kann, aber die ich in den Raum werfe, ist, eigentlich klingt das ja so, dass sie als Eltern auch respektiert werden. Also Eltern steht zwar in Anführungsstrichen in der Mail, aber das spielte keine Rolle. Eine offene Frage ist vielleicht auch dieses ernst genommen werden wollen. Kommt das da nochmal her, dass vielleicht noch doch eine Spur Unsicherheit ist, ob es auch damit zu tun hat, dass sie nicht die leibliche Mutter ist. Aber das ist einfach nur eine Frage, die wir auch nicht beantworten können. Aber die ist mir so gekommen. Zweitens, weil du gerade gesagt hast, wann würdest du denn ernst genommen werden? Das ist auch was ich nicht beantworten kann. Aber der Sinn von Absprachen, oder andersrum, eine Absprache ist ja dann eine Absprache, wenn die Vertragspartner beide zunächst mal zusagen. Und was ich mich gefragt habe, nachdem du gesagt hast, wann würdest du dich ernst genommen fühlen, ist, ob die Absprache selber denn überhaupt von ihm so wahrgenommen wird. Oder ob man in der Einstellung, die an den Tag legen, das ist ja relativ liberal, also sie sagt zum Beispiel, er raucht ab und zu Gras, aber da steht nichts von Sanktionen für Grasrauchen. Also ich kann da jetzt nur interpretieren und mutmaßen, aber es ist nicht so, du bist böse und du nimmst Drogen und wir enterben dich, sondern das ist kommt relativ liberal rüber. Ob möglicherweise anstelle von sozusagen einer Absprache, die dann enttäuscht wird, ein Angebot gemacht werden kann oder ein Wunsch geäußert werden kann. Also ein Angebot im Sinne von, übrigens, wir wissen, du bist jetzt wahrscheinlich morgen weg, du kannst dich wirklich jederzeit melden, so. Oder dieser Wunsch, der aber keine Absprache ist. Und wenn der Wunsch enttäuscht wird, also es wäre schön, wenn du dich mal meldest zwischendurch. Du weißt, ich mache mir echt Sorgen. Ich weiß auch selber, ist ein bisschen mein Problem. Aber der ist ja fast erwachsen, also so kann man ja schon mit ihm sprechen. So, du, das ist jetzt echt kein Zwang, aber so für mich wäre das ganz toll. Ne?
Das kommt aber schon. Also wenn ich dir zuhöre und jetzt sozusagen mich in den Jugendlichen reinversetze, der das hört, ja, dann habe ich schon das Gefühl, dass da ein Zwang bei ist. Also du hast es nett verpackt, aber...
Ja, pass auf, aber das ist ja der Punkt. Aber man muss es sich auch selber glauben. Sonst wäre es kein Unterschied zu einer Vereinbarung. Also das heißt, wenn ich den Wunsch äußere und das passiert nicht, dann muss ich schon auch versuchen, das ist eine Haltungsfrage und nochmal, das kann man mir aufs Brot schmieren, wenn meine Tochter so alt ist und dann werde ich mir selber die Folge anhören müssen. Aber dann kann man zumindest sagen, hier wird keine Absprache verletzt, die wir sanktionieren müssen mit Urlaubsgeldentzug,
ja,
sondern man kann ein bisschen enttäuscht sein, aber sagen, er hat den Wunsch gehört, ich habe ihn geäußert und in dem Fall hat er sich dafür entschieden, dem nicht nachzukommen.
Absolut, genau. Ich glaube, es war jetzt zu lang formuliert, deine Bitte und dein Wunsch. Das klang dann eher wie eine Absprache, so.
Ja.
Aber ich weiß, was du meinst.
Okay.
Ja, ich weiß, was du meinst. Wir haben ja auch in einer der letzten Folgen schon darüber gesprochen, dass eben oft Eltern Vereinbarungen treffen bei Medienkonsum zum Beispiel, ne, wo wir dann sozusagen so tun, als ob wir eine Verabredung, eine Vereinbarung getroffen hätten, aber eigentlich den Kindern was abverlangen. Und das ist hier, glaube ich, nochmal der Aspekt, den du auch ansprichst. Und ich finde das eine ganz gute Überleitung auch nochmal zu dem Thema Grenzen setzen. Ne, also die Perspektive, ich setze jemandem Grenzen, heißt ja, ich begrenze ihn. Und ich baue außenrum etwas, damit der Mensch nicht weitergehen kann. Ja, also ich grenze ihn ein. Und die Perspektive, die wir ja oft besprechen, ist eher, sich selbst in seinen eigenen Grenzen zu zeigen. Also wo ist bei mir eine Grenze überschritten? Oder, und das ist, würde eher auch dahin gehen, was du jetzt gesagt hast, sich zu positionieren. Ja, das ist nochmal weniger als den Wunsch äußern. Der Wunsch ist ja schon die Energie in die andere Richtung. Ja, und die Positionierung ist erstmal nur sichtbar zu werden mit dem, was mir wichtig ist. Und das sind vielleicht zwei Schritte, die Pia für sich nochmal schauen kann, dass sie nochmal schaut, wie ist denn ihre Positionierung und dabei eben nicht so wahnsinnig viel redet und erklärt, sondern dass sie wirklich eher sagt, ich habe einen Schreck bekommen. Wusste nicht, wo du warst.
Also eine Sache fällt mir noch auf. Wir sprechen mit ihm, sagen, dass wir uns Sorgen machen, wenn er weg ist und dass wir uns auch Bescheid geben, heißt es in der Mail. Aber gefühlt reden wir gegen eine Wand. Du hast jetzt gerade von der Selbstpositionierung gesprochen, fand ich super. Übrigens auch das mit der Energie durch den Wunsch, finde ich auch super. Aber was dann nicht so richtig rauskommt, ist, fragen sie ihn auch?
Also, wo er war, meinst du, oder was?
Nee, wo er war, wir werden ihn fragen oder so, aber sozusagen dieses, wir machen uns Sorgen, das schwingt ja so ein bisschen mit, auch wenn man das als Eltern überhaupt nicht so meint. Eigentlich bist du schuld, dass es uns schlecht geht.
Du meinst so einen Vorwurf dann?
Ja, genau, so ein Vorwurf. Mhm. So, jetzt hast du uns nicht nur verletzt, wir sind nicht nur enttäuscht, wir machen uns Sorgen und du bist schuld. Und wir reden gegen eine Wand, wenn das passiert. Aber du hast gerade von der Selbstpositionierung gesprochen, wäre ja auch interessant, die Positionierung von ihm. Und zwar nicht als Vorwurf zu formulieren, sondern wie ist das eigentlich bei dir? Ist dir das zu viel?
Genau,
du weißt ja,
auch noch mal
wir würden gerne mal was hören, aber wie siehst du das eigentlich?
Weiß ich jetzt nicht. Es hört sich so an, als ob hier ein warmes Verhältnis und ein offenes Verhältnis auch zu Quentin
total
hat.
Sie kann ihm ja auch nicht böse sein.
Ja, genau. Ja auch, ne? Also da frage ich mich auch, da bin ich auch noch mal so drüber gestolpert, was heißt denn auch böse sein? Worüber denn genau? Ich glaube auch, dass dann aus diesem Ärger und diesem böse sein, ihm böse sein, dann eben solche Sachen entstehen, wie wir überlegen uns irgendwie eine Sanktion. Ich verstehe das und gleichzeitig stellt sie ja auch selbst fest, es ist wirkungslos und das ist eher auch etwas, was dann Vertrauen wegnimmt, ne? Weil man sitzt dann vielleicht die Strafe ab oder man nimmt das in Kauf, aber den Raum braucht man halt trotzdem und das, was Pia ja möchte, ist ja eher ein bisschen mehr Sicherheit, dass dieser Raum nichts Gefährliches ist oder dass dieser Raum einer ist, der ja nichts Schlechtes ist, also ist da nichts passiert, ja, also sie macht sich Sorgen. Also insofern, ich glaube auch nicht, weil du nochmal gesagt hast, dass sie da unsicher ist und dass das, also unsicher im Sinne von, dass weil sie nicht die Mutter ist, das weiß ich gar nicht. Also wir haben diese Vorgeschichte jetzt gehört und natürlich, wenn ich jetzt in der Beratung wäre, würde ich das vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr hinterfragen. Wer ist denn da eher Bezugsperson? Ist das eher Ludger, der Vater, oder ist sie das eher? Was für eine Rolle hat sie überhaupt? Und das wäre zum Beispiel nochmal auch ein Aspekt, der mir wichtig wäre, dass nicht Eltern in dieser Zeit sich wie soll ich sagen, gemeinsam vor den Kindern aufbauen in diesen Situationen, weil das doch sehr massiv wirkt. Und der Jugendliche, ja, wie du sagst, er ist ja auf der Schwelle zum juristischen Erwachsenwerden. Das möchte ich so verstanden wissen. Ja, da ist eben auch ein inneres Hin- und Hergerissensein zwischen ich bin zart, ich bin verletzlich, ich bin unsicher, hinzu, ich positioniere mich im Außen, ich rauche Gras, ich probiere ganz viele Dinge aus, ich bin neugierig. Also da ist so ein inneres Hin- und Hergerissensein und das ist sehr fragil oder es kann sehr fragil sein, es kann aber nach außen sehr massiv wirken. Und das auch mit zu berücksichtigen und dann zu gucken, sprechen wir wirklich gemeinsam jetzt darüber, dass nicht Bescheid gegeben wurde, dass die Schule geschwänzt wurde oder wer von den beiden macht das denn? Und stellt unter Umständen auch mal die Frage, sag mal, wenn ich dir sage, dass ich mir Sorgen mache, weil ich den ganzen Tag nichts von dir höre und dann erfahre, du hast die Schule geschwänzt, wie geht's dir denn dann damit?
Weil ich ja gerade eben schon quasi nach drei Vierteln unserer Zeit ein bisschen Dinge wiederholt habe, die ich toll fand als, wie gesagt, Impuls und Perspektivwechsel auch für mich. Könnte man sagen, dass dieses Gespräch, was wir hier führen, in eine Richtung geht, die dieses nicht nur juristische, aber dieses Erwachsenwerden als, ach, ich weiß schon, was du sagen wirst. Nee, du wirst sagen nein, aber ich sag's jetzt trotzdem zu Ende. ein Wachsen noch mehr auf Augenhöhe. Und ich weiß, das ist vielleicht problematisch, weil du sagen würdest, okay, man spricht mit einem Vierjährigen auch auf Augenhöhe. Aber ich meine jetzt sozusagen auf einer Sachebenen Augenhöhe. Weißt du, wie ich meine? Also weniger dieses, was du gesagt hast, begrenzen heißt in dieser Form, das Abstecken, darauf beharren, dass man das so macht, sagen, dass der Grenzüberschritt einen enttäuscht hat und so weiter. Und das, was wir ja besprochen haben, auch zu fragen, wie geht's dir, das ist meine Positionierung, ist ja auf Konsens aufgebaut vielmehr. Also mehr in eine Richtung einer Erwachsenenbeziehung, sage ich mal fast, in der man ja auch nicht sagen würde, also meine Frau wird nicht zu mir sagen, du bist aber spätestens um 21 Uhr da, ja. oder wie auch immer, ja. Ja. Und wenn ich ihr aber sagen würde, ich bin übrigens 21 Uhr da und ich wäre erst 23 Uhr da, würde sie sich wahrscheinlich auch Sorgen machen, Aber trotzdem würde sie mir dann nicht sagen so, hör mal, was erlaubst du dir eigentlich? Jetzt gibt es aber eine Woche kein Taschengeld.
Ja. Ja. Was du ja auch bekommst,
sondern sie würde sagen, hey, sag mal, wie kommt's, dass du dich nicht gemeldet hast? Wir haben ja eigentlich eine Absprache getroffen. Und das ist eben eine andere Form der Beziehungskommunikation.
Ja, also du weißt ja auch, dass ich kein Mensch bin, der sozusagen richtig oder falsch Ja und Nein sagt. Ja, ne? Und ich glaube zu wissen, was du meinst und würde sagen, dass diese Beschreibung, die du hast, dass es ein Heranwachsen eben ist und dass es auch ein Heranwachsen an das Erwachsenenleben natürlich viel deutlicher ist. Und wenn du den Vierjährigen hast, dann ist der Unterschied ja an dieser Stelle, dass der Vierjährige zwar eigene Räume sucht, aber wir diese Räume gestalten als Eltern. Also wir suchen diese Räume aus für die Kinder, die gehen in den Kindergarten, die treffen nachmittags Kinder und wir stecken diesen Rahmen, wir gestalten diesen Raum mit den Kindern, unabhängig davon, dass die Kinder auch ihre Beziehungen dann gestalten, aber wir begleiten sie noch viel mehr, weil sie noch nicht so viel Verantwortung für diese Dinge übernehmen können, weil sie eben noch nicht in der Kognition so weit sind. Und das ist ja eben diese Frage zwischen, wie viel Verantwortung habe ich, ja, und wie viel Verantwortung hat das Kind? Und Gleichberechtigung oder Gleichwertigkeit. Also Kinder sind immer gleichwertig, nicht gleichberechtigt. Und ich glaube, das ist das, was du meinst, dass jetzt der Heranwachsende in eine gleichberechtigte Rolle auf einmal reinwächst, für sich und seine Räume Gestaltung auch übernehmen zu dürfen. Ja.
Und das ist aber schön, weil, also das finde ich sehr schön, weil diese Gleichberechtigung auch mit Verantwortung einhergeht.
So.
Nicht einer Verantwortung, die man durch Energie sozusagen abziehen muss, jetzt rechtfertige dich, mein Lieber, sondern eine Verantwortung, die den Gegenüber in dieser Gleichberechtigung wahrnimmt und ihn eben fragt, verstehst du, dass wir uns Sorgen machen, zum Beispiel? Finde ich gut.
Genau. Und das Interessante finde ich dann auch, ja, mit 18 sind die Kinder dann gleichberechtigt. Über gleichwertig müssen wir nicht reden, das ist sowieso konstant.
Ja.
Und gleichzeitig können sie trotzdem noch nicht für alles Verantwortung übernehmen. Ja. Also juristisch ist es, und zwar, also juristisch sind sie dazu gezwungen. Ja, also alle Eltern, die Jugendliche über 18 begleiten, wissen, dass das eine Gratwanderung ist, ja, und dass da auch manchmal Erfahrungen mit einhergehen, die man den Kindern gerne erspart hätte, oder dass man eigene Erfahrungen hat, die man den Kindern gerne ersparen möchte. Und gleichzeitig ist das eben diese Gratwanderung zwischen die Eigenverantwortung mehr bei dem Jugendlichen zu lassen und dich eben zu positionieren, also sichtbar zu werden mit dem, was man selbst denkt und fühlt, und immer wieder auch darauf zu vertrauen, dass der Jugendliche, abhängig natürlich auch von der Qualität der Beziehung, das wahrnimmt. Er hält sich nicht immer dran, oder er reagiert nicht immer so, wie wir uns das wünschen würden, der Jugendliche, sage ich jetzt mal, der Jugendliche, die Jugendliche. Und gleichzeitig haben wir noch einen ganz guten Einfluss. Ja, das hat ja auch mit Bindung zu tun. Das wissen wir jetzt nicht so genau, wie es bei Pia ist, weil die 100% gemeinsam wohnen ja jetzt in dem Erwachsenenalter oder in dem jugendlichen Alter stattgefunden haben. Aber es scheint ja vorher auch schon Kontakt gegeben zu haben. Ich kann nur noch mal sagen, Pia, ich respektiere das und höre das sehr, dass du keine Bonusmutter sein möchtest. Du hast dich selbst Stiefmutter genannt und Stieffamilie auch gesagt. Das habe ich sehr wahrgenommen, und du wirst deine Gründe dafür haben. Und wir werden den Teufel tun, hier irgendetwas dir aufzudrücken, was du nicht möchtest. Und gleichzeitig habe ich schon das Gefühl, dass es sehr wertvoll ist, dass Pia in der Familie ist und dass sie diese Zeit jetzt auch mit den beiden heranwachsenden Jungs und auch mit ihrem Partner gemeinsam macht. Und vielleicht auch da nochmal einfach der Impuls zu gucken, wo hat sie Aktien drin wirklich, wo ist ihre Rolle und wo da vielleicht auch Ludger als Vater von seinen Söhnen mehr auf die Bildfläche treten und da ins Aushandeln, ins Austarieren kommen. Also gerade, weil es eben auch Jungs sind, die jetzt zu Männern werden, da sind die Väter auch ganz entscheidend. Insofern vielleicht auch da nochmal zu überlegen, welche Themen besprechen sie einzeln mit den Jungs und wann ist vielleicht auch der Vater dann derjenige, der das übernimmt. Und wo darf sie sich auch ein Stück zurücklehnen.
Vielen Dank für diese Gratwanderung.
Ja, es war ein bisschen ein Balanceakt, ne? Aber spannend auch da wieder, ne?
Total.
Ja, ich danke dir sehr.
Hat mich gefreut.
Eine ganz schöne Woche.
Schöne Woche euch allen.
Tschüss.
Ciao.
Das war's für heute mit dem Familienrat mit Katja Saalfrank. Vielen Dank fürs Zuhören.
Neue Folgen gibt es jeden Montag überall dort, wo es Podcasts gibt.
Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Familienrat mit Katja Saalfrank abonniert, weiterempfehlt oder Bewertungen und Kommentare hinterlasst. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann schickt sie uns gerne an familienrat@mitvergnuegen.com.
Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Und unser Ziel ist es, dass ihr mit denen nicht alleine bleibt, sondern dass ihr eure Fragen stellt und in Austausch geht. Wir freuen uns sehr auf euch.
Der Familienrat mit Katja Saalfrank ist ein Podcast von Mit Vergnügen. Produktion und Redaktion Amelie Kern. Schnitt und Mix Falk Andreas. Ja.